Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde. Ich begrüße Sie zur schweizerischen Ausgabe von Weltwoche Daily, die andere Sicht, unabhängig, kritisch, gut gelaunt, am Montag, dem 24. Februar 2025. Die Schweizer Medien im Banne der Wahlen in der Bundesrepublik Deutschland, hochinteressante Zahlen nach einem intensiven, gelegentlich hysterischen Wahlkampf. Und wenn wir das Gesamtergebnis auf einen Befund zu verdichten versuchen, dann kann man vielleicht sagen, dass das, was gestern herausgekommen ist, die Fortsetzung, die Verlängerung der Patt-Situation ist, die wir schon in den letzten 3-4 Jahren gesehen haben, die Ampel 2.0, die Fortsetzung der Ampel mit leicht veränderter Aufstellung. Eine ganz, ganz schwierige Ausgangslage für den offiziellen Wahlsieger Friedrich Merz und seine CDU/CSU. Wie sehen die Vorläufigen? Es sind vorläufige Resultate. Wie sehen die jetzt aus? Da wird immer noch gezählt und ausgewertet. Also die CDU/CSU kommt auf 28,6% plus 4,4%. Die AfD mit einem Sensationsaufstieg 20,8% plus 10,4%, eine Verdoppelung. SPD 16,4%, historischer Absturz auf, um minus 9,3%. Die Grünen mussten federn lassen, wurden gerupft, 11,6% minus 3,1%. Die Linke hochgestiegen, unerwartet, auf den letzten Metern 8,8% plus 3,9%. Das Bündnis Sarah Wagenknecht, diese Shootingstar-Partei um die schillernde Politikerin aus dem Osten, phasenweise wie eine Supernova da in der deutschen Landschaft. Sie landet nach vorläufiger Messung knapp unter dem Parlamentseinzug, 4,9%. Plus 4,9%, aber sie brauchen eben 5%, um in den Bundestag hineinzukommen. Und historisch der Absturz der FDP, minus 7,1% auf 4,3% vorläufig. Da haben der Vorsitzende Christian Lindner und Wolfgang Kubicki, der Doyen der Liberalen, die haben schon ihren Rücktritt angekündigt. Das ist also das Resultat, das ist die vorläufige Marschtabelle. Sprechen wir zuerst vom Sieger, in Anführungszeichen von Friedrich Merz. Ich hatte den Eindruck gestern, als ich mir diese Wahlsendungen angeschaut habe, dass er gar noch nicht richtig realisiert hat, dass er diese Wahlen im Grunde gar nicht gewonnen hat. Wenn wir nur das Resultat anschauen seiner CDU, dann liegt die bei etwa 21+%, das heißt nur hauchdünn vor der AfD, also den Abstand hat ihm im Grunde die bayerische CSU verschafft, was man gestern auch hat sehen können bei dem sehr selbstbewussten Auftritt von Markus Söder. Und viele meiner deutschen Kollegen haben gesagt, eigentlich hätte Söder kandidieren müssen, dann hätte man ein besseres Resultat erzielt. Man muss sehen, dass Friedrich Merz, aber ich werde die ausführliche Analyse dann in der internationalen Sendung machen, man muss sehen, dass Friedrich Merz beim Zusammenbruch der bis vor kurzem geschäftsführenden Regierung, dieser sogenannten Ampel, da lag er bei über 30%, 32%. Und das war ja auch das offizielle Ziel, das war die Hoffnung, dass sie deutlich über 30% kommen, um so dann mit gestärktem Rücken die möglichen Koalitionspartner führen zu können. Denn Friedrich Merz hat sich in eine strategisch sehr unglückliche Situation manövriert mit seiner Brandmauer, diesem antidemokratischen Bauwerk, mit dem er nicht nur Millionen von deutschen Wählern aussperrt, sondern eben auch seine Koalitionsmöglichkeiten, seine Regierungsbildungsvarianten ganz empfindlich eingeschränkt hat. Und dieser Friedrich Merz scheint mir ohnehin ein Politiker der Brandmauern zu sein. Er hat ja angekündigt, auch gestern wieder gesagt, man müsse sich da unabhängig machen von den Vereinigten Staaten von Amerika. Ihm gefällt überhaupt nicht der Kurs des amerikanischen Präsidenten. Und das lässt doch etwas zweifeln an seinem politischen Instinkt. Denn Donald Trump, ein Amerikaner, unkonventionell, nicht 1:1 übertragbar auf die deutsche oder die schweizerische Landschaft, wie kein Politiker aus einer anderen Weltgegend 1:1 einfach übernommen werden kann, aber eben als Träger einer Zeitenwende, habe ich das hier genannt, einer richtigen Zeitenwende, nämlich einer konservativen Zeitenwende oder einer Art konservativen Konterrevolution, wie das jetzt auch ein amerikanischer Historiker ausgedrückt hat. Als solcher ist er natürlich ein Träger einer Stimmung. Und diese Stimmung, die ist ja Ausdruck eines Wunsches bei den Leuten. Und diesen Wunsch spürt man ja auch in Deutschland, wenn Sie sehen, die Union und die AfD zusammen, die kämen ja auf gegen 50% zusammengerechnet. Und das ist doch Ausdruck des Wunsches der deutschen Wähler nach einer klaren konservativen Politik. Da kannst du ja nicht einfach eine Brandmauer durchziehen und dann eine halblinke, pseudolinke oder immer noch so ja, leicht bis stark links geprägte Politik machen. Das ist dann in der Praxis eine Missachtung des Wählerwillens. Aber wir werden sehen, ich werde dann in der deutschen Ausgabe da noch etwas ausführlicher darauf zurückkommen. Was sind da die Schlagzeilen in der Schweiz? Ja, CDU, CSU gewinnt die Wahl, FDP und BSW draußen, AfD stärkste Kraft in allen ostdeutschen Bundesländern. Das ist natürlich auch bemerkenswert. FDP-Chef Lindner tritt nach Wahlniederlage zurück. Klar, er wird jetzt versuchen, in die Privatwirtschaft zu gehen. Merz, CDU, CSU ist zum Erfolg verdammt, schreibt der Tagesanzeiger. In der Tat, wenn es Ihnen nicht gelingt, hier Resultate zu liefern, dann haben Sie eine sehr kurzlebige Regierung. Und ich halte das nicht für ausgeschlossen, dass wir schon früher, als es da vielleicht vielen lieb ist, Neuwahlen in Deutschland sehen könnten. Aber Wahlen schaffen immer auch eine Konstellation. Man wird sicherlich jetzt in Deutschland das beobachten können, was wir in der Schweiz auch mal hatten, unter diesem fürchterlichen Label Koalition der Vernunft. Das ist in den 90er Jahren passiert. Damals haben sich die FDP und die SP in der Schweiz gegen die SVP verbündet, gegen die im Zuge der Europa- und der Migrationsfrage aufsteigende SVP. Sie sehen übrigens, dass die Debatten, die heute in Deutschland bestimmend sind, natürlich die Migration, aber eben auch die Frage der Europäischen Union, auch die Frage der internationalen Stellung der Bundesrepublik, das sind alles Fragen, das sind alles Probleme und Themen, die wir in der Schweiz schon in den 90er Jahren abgehandelt haben, um die wir gestritten und gerungen haben. Warum? Weil wir eben eine direkte Demokratie haben, die sich als sehr empfindliche Membran, als eine Art Kompassnadel der Befindlichkeit und des Wollens des Souveräns erwiesen hat. Und weil sie eben keine direkte Demokratie in Deutschland haben, kann das eben leichter unter dem Deckel gehalten werden, kann man das Volk zurückdrängen und kann sich darüber hinwegsetzen, was das Volk, was die Bevölkerung letztlich will. Also Sie sehen da ähnliche Fragestellungen, aber die politische Klasse verweigert sich, wie das auch in der Schweiz der Fall gewesen ist, damals gegen die SVP, und ist ja nicht gut herausgekommen, weder für die FDP noch für die SP. Und einzig und allein die SVP ist dann in der Opposition immer stärker geworden. Ich erwarte ein ähnliches Drehbuch jetzt für die deutsche Situation, also eine verbarrikadierte sogenannte Mitte, die dagegen die AfD losgeht. Nun, als AfDler würde ich dem Ganzen sehr gelassen zuschauen, einfach eine sachlich ja, vernünftige Politik machen und immer der Regierung auf die Finger schauen. In Deutschland ist ja alles viel stärker regierungszentriert, weil die Regierung auch viel mehr Macht hat. Aber könnte gut sein, dass eben in den nächsten Jahren die Bedeutung der Opposition wieder stärker wahrgenommen wird. Es ist nämlich sehr wichtig, was sie für eine Opposition haben. Und das ist komplett in Vergessenheit geraten während der Merkel-Jahre. Merkel wollte ja eine Regierung ohne Alternative, eine Regierung ohne Opposition. Und das ist natürlich eine Demokratie ohne Demos. Das ist eine Demokratie, die nur noch eine Scheindemokratie ist, weil in jeder Demokratie brauchen sie eine Auswahl. Das haben wir hier ja schon öfters festgehalten. Deshalb hat man den Deutschen gewissermaßen abtrainiert, dass es eine Opposition gibt, und vor allem die Medien und die Politiker haben das vergessen. Die Bevölkerung hat es offensichtlich nicht vergessen. Sie hat jetzt eine starke Opposition beauftragt. Also bei aller Schwierigkeit, bei aller Tranigkeit, bei aller gegenseitigen Blockade haben sie zumindest jetzt wieder eine Situation mit klaren Alternativen. Und ob da der Friedrich Merz mit seiner jetzt nicht über alle Zweifel erhabenen Fähigkeit, politischen Instinkt zu beweisen, ob er jetzt in dieser Ausgangslage der Mann ist, der gewissermaßen die Rechten neutralisieren kann, das ist also mit größten Fragezeichen zu versehen. Friedrich Merz, vielleicht das noch zum Schluss, hat angekündigt, die AfD zu halbieren. Er hat sie verdoppelt. Er hat es nicht geschafft, in der Mitte dazu zu gewinnen. Die Mitte ist geschwächt, das Lager ist nicht standfest. Und jetzt mit dem vorläufigen Resultat, wenn das Bündnis Sahra Wagenknecht nicht drin ist, ich glaube, dann könnte es Merz reichen für eine Koalition allein mit der SPD. Das ist für ihn ein bisschen einfacher, wenn es das BSW geschafft hätte, in den Bundestag zu kommen, dann hätte er auch noch mit den Grünen koalieren müssen. Also da ist man immer noch hauchdünn auf der Kippe. Mal sehen. Vatikan spricht von beginnender Niereninsuffizienz. Papst Franziskus bittet um Gebete. Ja, der gesundheitlich schwer angeschlagene Papst, der vor allem im Ukraine-Krieg eine, wie ich finde, mutige Rolle gespielt hat und als Friedenspapst, als Mahner für den Frieden in Erscheinung getreten ist, auch massiv angefeindet wurde, aber damit eben bewiesen hat, wenn man jetzt die jüngsten Entwicklungen anschaut, dass er eben die richtige Nase hatte, den richtigen Impuls. Dieser Papst ist nun möglicherweise im Sterben und da wird man dann entsprechend auch neuere Entwicklungen beobachten können. Papst Franziskus bei uns zum Teil kritisiert in der Weltwoche, weil er auch etwas sehr stark diesen nach dem intellektuellen Ratzinger einen etwas vielleicht, ja, wie soll man das nennen, einen sehr gemütsvollen, sagen wir es mal so, einen gemütsvollen Kurs gefahren ist. Manche haben das als links bezeichnet und tituliert, nicht besonders gut gefunden, sicher nicht ein Exponent des Konservativen, allerdings immer schwierig zu sagen bei einem Papst, die haben ja die Eigenschaft, 360 Grad mäßig auch das politische Spektrum zu umfassen. Bei mir hat er massiv an Punkten zugelegt durch seine Rolle hier als Friedensmahner in kriegerischen Zeiten. Kommentar zur Neutralität der Schweiz, die bilaterale Lebenslüge. 10 Jahre nach Verhandlungsbeginn sind die neuen bilateralen Verträge bereits vor der Abstimmung überholt, schreibt der Tagesanzeiger, nicht wegen Blochers SVP, sondern wegen des neuen Kalten Kriegs. Ja, immer etwas kompliziert hier, die Kollegen des Tagesanzeigers. Nein, diese Verträge sind deshalb nichts wert, weil sie die Schweiz kaputt machen würden, weil sie die Volkssouveränität der Schweiz aushebeln. Da muss man nicht vom neuen Kalten Krieg und von solchen Dingen sprechen. Trumps Sondergesandter spricht über großartige Diskussion mit Putin und mir ist aufgefallen, eine dramatische Spitzkehre da, etwa bei einer neuen Zürcher Zeitung. Am Samstag schreiben sie, endlich wird verhandelt, ausgerechnet die NZZ, die jetzt 3 Jahre lang jeden, der Verhandlungen gefordert hat, als Stiefelknecht des Bösen in Moskau tituliert hat. Jetzt plötzlich hängen sie das Fähnchen wieder nach dem Wind. Das zeigt ihnen natürlich, dass das bürgerliche Establishment in der Schweiz, jetzt vertreten auch vor allem durch sein Sprachrohr NZZ, komplett den Kompass verloren hat. Also das sind fiebrige Verwandlungen und Drehungen, die wir da beobachten können. Und plötzlich findet das statt, was wir hier im Grunde immer geschrieben haben. Interessant, auch die NZZ am Sonntag noch fast etwas fiebriger. Die jubeln jetzt Putin hoch als Verkörperer der konservativen Tendenzen gegen Woke. Und diese ganze linke Verlotterung, die man da im Westen gesehen hat, können Sie sich erinnern, am Tag des Einmarsches in die Ukraine habe ich mal einen kleinen Artikel geschrieben, warum Sie im Westen, vor allem bei den Linken, Putin so sehr hassen, weil er eben für das Gegenteil des progressiven Weltbilds stehe, für konservative Werte. Ich habe das ganz neutral und ohne Zustimmung oder Ablehnung formuliert. Mein Gott, was hat das für eine Aufregung ausgelöst. Aber jetzt, schön, haben Sie ja die Kollegen auch langsam gemerkt, schreiben Sie 3 Jahre später das Gleiche. EU-Ratspräsident lädt zu Ukraine-Sondergipfel am 6. März. Ja, das wird keine besondere Bedeutung haben. Die Hauptdarsteller sind hier ganz klar Amerika und Russland, was ihnen zeigt, dass eben auch immer gestimmt hat, was wir hier geschrieben haben. Es ist halt ein Stellvertreterkrieg, darum sitzen die auch am Tisch. Zelensky bereit zum Rücktritt im Tausch für NATO-Beitritt. Ich meine, das zeigt ja auch wieder alles. So als ob es hier um ein persönliches Ding geht. Ich trete mal zurück, wenn ihr mir die NATO gebt. Ich meine, was sind denn das für Überlegungen? Das sind ja ganz bizarre Entwicklungen. Thomas Süssli, Schweiz könnte 200 Soldaten für Ukraine-Friedenstruppen stellen. schon wieder falsch, schon wieder neben den Schuhen unserer Armeechef. Die Schweiz hat doch keine Friedenstruppen zu stellen in der Ukraine. Wenn es dort zu Kampfhandlungen kommt, dann schießen die Schweizer auf die Russen oder auf die Ukrainer. Ich meine, was haben diese Armeeleute bei uns, dieses Armee-Führungsestablishment, was haben die für verrückte Ideen? Ich meine, die sind so tief drin in ihrer Nicht-Neutralität. Die sind gewissermaßen auf Nicht-Neutralität kodiert. Die sind sprungbereit. Die wollen offensichtlich überall mitschießen, wo es etwas zu kämpfen gibt. Die sind dermaßen verzweifelt. Die sollen einmal dafür sorgen, dass wir wieder eine intakte Verteidigungsarmee haben. Und wenn man sich schon die ganze Zeit einmischt in den politischen Diskurs, dann bitte schön mit den klassischen Stärken der schweizerischen Armee und nicht mit diesem Zeitgeist Gesülze, mit dieser Anbiederung, die jetzt da immer wieder von unseren Armeeangehörigen, vor allem vom Armeechef Süssli kommt, der ist ja in dieser Hinsicht komplett auf dem Kurs, dem völlig verfehlten Kurs dieser jetzt zum Glück abtretenden Wehrministerin Viola Amherd. Eine Friedenstruppe für die Ukraine, ich meine, das ist das Allerletzte, was die Schweiz hier machen sollte. Wir müssen uns doch nicht in fremde Kampfhandlungen hineinziehen lassen. Sind denn diese Leute von allen guten Geistern verlassen, die brauchen Nachhilfeunterricht in Sachen Neutralität. Ich bekomme ab und zu auch Zuschriften, die sagen immer, ja, aber wie wollen Sie denn die Neutralität vereinbaren mit der Bösartigkeit eines Angriffskriegs von Wladimir Putin? Erstens, Neutralität heißt nicht, dass Sie als Schweizer keine Meinung haben dürfen und auch nichts verurteilen dürfen, hat doch überhaupt nichts miteinander zu tun. Zweitens, wenn wir aber vom Staat reden, von der Staatsmaxime, von der Sicherheitsdoktrin, dann ist die Neutralität das große Thema. Und die Schweiz ist nun einmal nicht der Schiedsrichter für Verletzungen des Völkerrechts. Wir sind hier nicht der internationale Gerichtshof und das Moralschiedsgericht, wie da einige vor allem auch im publizistischen Bereich zu denken scheinen. Im Grunde alle Zeitungshäuser, Ringier, Tagesanzeiger, NZZ, Schweizer Fernsehen, sie alle haben sich da als Moralschiedsrichter aufgespielt. Moralische Riesenzwerge da, eingebildete Riesen, die da glaubten, der ganzen Welt den Tarif vorgeben zu können. Das sind die Bösen, das sind die Guten, das bricht ja jetzt zum Glück alles zusammen. Also mal aufhören mit dieser Neutralitätsverblödung, die wir in der Schweiz da beobachten können. Leider auch bei Teilen des Publikums. Ich muss sagen, ich bekomme ja ab und zu allerdings sehr wenige solche Zuschriften. Hat doch überhaupt nichts miteinander zu tun. Meinen Sie, im Zweiten Weltkrieg hätten die Schweizer dem Hitler zugejubelt. Dummes Zeug. Die waren gegen Deutschland eingestellt. Die Schweizer standen an der Grenze. Aber die Regierung hat sich eben zurückgehalten und hat gesagt, Gleichbehandlung aller Kriegsparteien. Dann versuchen sie immer noch den Markus Ritter fertig zu machen in den vor allem linken Medien. Er sei da wie ein SVP-Politiker. Micheline Galmire, die Schweiz muss ihre Verteidigungsfähigkeit und Unabhängigkeit verstärken. Sehr interessant, was die frühere Außenministerin sagt. Wir sind da in vielerlei Hinsicht plötzlich einer Meinung. Das war früher weniger der Fall. Sie sagt, die institutionellen Unterwerfungsverträge zur Europäischen Union hätten einen viel zu hohen institutionellen Preis, ist also gegen diese Verträge. Und zweitens sagt sie, die Schweiz müsse ihre Verteidigungsfähigkeit verstärken. Das ist sicherlich auch richtig und da ist nicht daran zu rütteln. Demonstration gegen Alice Weidel in Einsiedeln erschöpft sich in Scharmützeln. Ja, diese Demo, eine Schande für die Schweiz, dass die überhaupt bewilligt wurde. Und da sind ja offensichtlich vor allem Deutsche demonstrieren gegangen, in der Schweiz lebende Deutsche. Das ist genau das Problem, was wir früher hier aufgezeigt haben. Christoph Mörgeli, Sie erinnern sich an seinen Artikel. Was fällt eigentlich den Deutschen hier ein in der Schweiz, dass sie jetzt anfangen, den Wahlkampf auf unsere Straßen zu tragen und da ihre politischen Vorstellungen bei uns auszuleben? Und diese Demonstration ist ja durch eine sehr unbekannte Person, eine gewisse Laura Fuchs, ist die, glaube ich, angeschoben worden. Wir werden das untersuchen, ist hochinteressant. Und die haben jetzt also hier sozusagen eine Kundgebung exterritorial für den deutschen Wahlkampf gegen eine in der Schweiz lebende deutsche Politikerin gemacht. Ich meine, wo sind wir denn hier, dass man jetzt plötzlich Demonstrationen bewilligt, Mobbing-Demonstrationen gegen einzelne Familien, gegen einzelne Personen? Wer bewilligt so etwas? Was sind denn das für Zustände in unserem Land? Und das dann noch im Kanton Schwyz. Das Positive war, dass offensichtlich die Zuschauer, also die, die am Rand standen, die fanden das komplett daneben, dass hier demonstriert wurde. Also das sind schon Vorgänge, die tief blicken lassen. Das sind Abgründe, die sich da auftun. Meine Damen und Herren, das war's von Weltwoche Daily Schweiz. Ich melde mich jetzt gleich zurück dann mit der internationalen Ausgabe. Freue mich, wenn Sie auch dort dabei sind. Bis gleich.
Thank you.